Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Schönen guten Tag da draußen an den Geräten und herzlich willkommen zu Der kleine Salon Kirschbier und Tomatensalat mit Ole Specht.
Und Simone Buchholz, herzlich willkommen. Wir hören uns schon an wie ein richtig zusammengewachsenes Moderationsteam. Das gefällt mir sehr.
Ja, fand ich auch.
Was mir gerade nur gefehlt hat, war das herzlich willkommen an den Weltempfängern.
Und so ein Jingle, ne?
Ja,
wäre jetzt eigentlich schön gewesen.
Ich stelle mir da immer so Leute vor, die irgendwo im Outback sitzen und die sich selbst so eine Antenne gebaut haben.
Um uns zu hören.
Um uns zu hören.
Das ist ja süß.
Und das Bild finde ich irgendwie schön. Falls ihr regelmäßige HörerInnen dieser Sendung seid, dann habt ihr die letzte Folge natürlich mitbekommen. In der letzten Folge haben wir uns nämlich über die süßen Früchte des KünstlerInnen-Daseins ausgelassen, haben wir darüber gesprochen. Und es war eine schöne Folge, weil es so positiv war. Wir sind danach mit so einem breiten Grinsen aufgestanden und haben uns gut gefühlt. Und was machen wir heute?
Heute reden wir über die Mühen der Ebene, nämlich wie bewältigt man eigentlich seinen Alltag, wenn man so einen merkwürdigen Job macht? Was ist mit Bürokratie? Mhm. Wie ist es vielleicht auch, Eltern zu sein? Also so die Dinge des Lebens geregelt kriegen als kompletter Weirdo.
Eigentlich sprechen wir so ein bisschen über das Gegenteil, ne?
Genau, wir sprechen über das Gegenteil der süßen Früchte, nämlich das, was man halt irgendwie auch machen muss, was so dazugehört, zu dieser Selbstständigkeit, die du ja so abgefeiert hast,
ja.
Und eben das Gegengewicht zu all dem Kindlichen, das ja. Wir da immer drin fühlen, zu der Begeisterung und zu dem, wow, es ist total super, dass wir das und das alles machen können und jetzt so Ding Dong,
Hilfe, das
get
gehört
real.
Auch dazu.
Genau.
Ja, in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich festgestellt, dass es schon viele Dinge gibt, die echt ein bisschen nervig sind.
Darf ich kurz vorweg fragen,
bitte, unbedingt.
Ob du glaubst, dass das nur Dinge sind, die jetzt für uns besonders nervig sind oder Dinge sind, die für alle nervig sind? Oder glaubst du, dass sie für uns speziell nervig sind?
Ich denke, dass viele Leute relaten können. Doch, das schon. Das denke ich schon. Aber okay. Es gibt ein paar Dinge, die doch sehr konkret sind. So, und die mich betreffen. Glaube ich schon. Oder was glaubst du?
Ja, doch, es gibt so Spezialsachen, wenn man damit dann auch so kommt, so in Gesprächen.
Wenn die Tinte alle ist und die Schriftstellerin muss wieder zu ihrem Tintenfass
laden. Zu ihrem Tintenfass laden,
genau,
um
genau.
Überhaupt erstmal das Tintenfass zu
dann
kaufen.
Dann ist die Feder wieder nicht angespitzt. Man
Nein,
kennt
sowas
die ganzen
wie,
schlimmen Sachen.
Ich komme da, also ich kann es jetzt sofort sagen, aber ich kann es auch später.
Mach später. Wir müssen heute so ein bisschen uns um die Dramaturgie kümmern.
Genau, ich würde aber schon mal, ich würde es schon mal in den Topf werfen, weil das ist genau sowas, von dem niemand eine Ahnung hat, was aber super wichtig und super nervig. VG-Wortanmeldung.
Okay, ja. Ich weiß, was das ist, hab das aber selber natürlich noch nie gemacht.
Ist jetzt auch nicht schlimm.
Das Gegenstück dazu ist, glaube ich, bei uns die GVL und die GEMA.
Die GEMA, genau.
Ja, genau. Und die GVL, die wird nicht immer
vergessen. Verwertungsgesellschaft.
Verwertungsgesellschaft, genau.
So ein geiles deutsches Wort, oder?
Ja.
Eigentlich sind wir ja doch Verwertungsgesellschafter, oder? Mhm. Mit dem, was wir machen.
Ja, schon. Schon. Das ist auch so ein Laden, den ich nicht so ganz durchdringe, aber da
soll man auch nicht.
Ich glaube,
soll
auch, ich glaube
man
der
nicht.
Ist auch so konstruiert.
Nee, nee,
dass man
das soll man nicht,
soll
man nicht. Das ist ein System.
Ja, das System ist das Problem. Genau. Darüber sprechen wir heute.
Ich freue mich schon,
genau.
Freue mich jetzt schon. Ich glaube, das wird lustig.
Systemsprenger in dieser Folge sind Simone Buchholz und Ole Specht heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Ich freue mich auch. Ich freue mich vor allem, dass du eine Dramaturgie hast, offenbar, Ole.
Ja, so ein bisschen.
Die habe ich zurzeit nämlich so generell nicht.
Ja,
das
pass auf.
Finde ich das schön, dass du die hast.
Pass auf, wir können mal mit leichten Dingen anfangen.
Mhm.
Also, die sehr nervig sind, die aber
aufstehen.
Aufstehen, ja, auch. Ich spreche aber von dem großen Damoklesschwert, was immer über mir hängt. Und zwar natürlich dem Finanzamt.
Moment, du hast gerade gesagt, wir fangen mit den kleinen, leichten Dingen an und du kommst jetzt hier mit Finanzamt?
Ich glaube, dass wir darüber schnell sprechen können und ich glaube auch, dass es super viele Leute verstehen können und dass es halt nicht so was Schwieriges ist. Und es ist aber was mich wahnsinnig macht.
Darf ich sagen, es ist nicht klein. Spürst du den Druck in mir?
Nein, natürlich ist es nicht klein.
Es ist
riesig.
Aber es ist das Allerschlimmste.
Natürlich ist es das Allerschlimmste, aber es hat nicht diese krasse Metaebene. Also zumindest für mich nicht.
Nee, es hat überhaupt keine Metaebene. Genau, es ist einfach nur ein totaler Fuck-up.
Genau, es ist super Fuck-up. Es ist einfach so konstruiert, dass man es nicht verstehen kann, zumindest ich nicht. Ich meine, dass wir in...
Es gibt Leute, die das wirklich selbst machen, ohne so Steuerberater.
Was ich auch nicht verstehe, wie das funktioniert.
Vor allem, why?
Ich meine, dass wir schon mal darüber gesprochen haben in einer Podcast-Folge.
Ich bin total aufgebracht.
Ja. Aber meine Probleme sind so groß, dass ich sogar einen Steuerberater habe, der das eigentlich alles für mich macht und vorbereitet und so. Und es ist aber trotzdem so, dass ich Briefe bekomme und vom Finanzamt, die ich nicht verstehe und die ich aber so weit nicht verstehe, dass ich noch nicht mal die Frage an meinen Steuerberater formulieren kann.
Ja, klar nicht.
Und das führt schon zu so merkwürdigen Gesprächen am Telefon.
Du musst einfach sofort die Post weiterleiten und sagen oder anrufen und sagen, ich verstehe das nicht. Genau. Einfach immer.
Und ich fühle mich aber immer wie so ein kleiner Dödel, der einfach die Welt nicht versteht.
Ich glaube, ich bräuchte ein ganzes Team an Steuerberatern, ehrlich gesagt, damit ich mich da irgendwie mal wohlfühle. Aber es wäre ja dann auch wieder so teuer.
Ja.
Und dann müsste man so viel verdienen, dass man auch noch mehr Steuern zahlen
muss. Genau. Und und kennst du dieses Gefühl, dass du so... ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Steuerberater. Ich finde, das ist ein super Typ so. Der macht das auch alles richtig, glaube ich. Aber wir sind schon auf so einer Ebene, dass ich mich nicht traue, mein Unwissen so ganz klar darzustellen. Also es ist schon so, dass ich weiß, der hat mir schon ein paar Mal Dinge erklärt. Und die gehen dann aber da rein und da wieder raus. Und ich bin mittlerweile an so einem Punkt, dass ich so ganz basic Sachen nicht verstehe. Und aber auch mich nicht mehr traue, die nachzufragen. Was halt zu so ganz schlimmen Situationen führt.
Soll ich dir was Schlimmes sagen?
Ja.
Meine Steuerberaterin, ne? Wir haben ein sehr enges persönliches Verhältnis. Mhm. Das ist nämlich meine Mutter.
Ja, das ist
das ist total krass. Weil sie ist
oder
so wahnsinnig
so
gut. Sie ist wahnsinnig gut und sie hat irgendwann, also sie hat so Bock drauf, das noch zu machen, weil sie es halt einfach kann und weil es ihr Spaß macht.
Und weil sie dann sieht, was du so treibst.
Nein, und das war eben für mich irgendwann der Punkt und sie hat gesagt, das interessiert mich doch gar nicht, ist doch scheißegal, mir macht es einfach so Spaß. Sie liebt es. Ich habe einen Freund, der kann sowas auch. Der liebt es, solche Einnahmen, Ausgaben, Überschuss, heavy incoming, outcoming, okay, overdose Tabellen zu schreiben. So, und meine Mutter liebt es auch und sie kann es vor allem.
Irre.
Ab dem Moment, wo wir dann gesagt haben, okay, das ist deine Arbeit, meine Arbeit ist es, super dumme Fragen zu stellen und du erklärst mir nicht mal die Antworten, du sagst nur, tu jetzt dies und jenes.
Bitte verurteile nicht.
Und bitte verurteile halt so mich nicht dafür, dass ich das nicht kann. Und es ist inzwischen, es ist oft eher lustig dann manchmal schon. Also so dieses Gefühl, Mama, hier ist deine 51-jährige Tochter. Kannst du mir bitte, ich verstehe überhaupt nicht, was die von ihr wollen, was die von mir wollen. Und dann lachen wir und so. Aber es hat viel mit, auch mit, also das Verhältnis zu meiner Steuererklärung hat ganz viel mit Schuld zu tun.
Ja.
Und zwar im Sinne von, wofür habe ich denn hier wieder Geld ausgegeben? Mhm. Entschuldigung, ja, das Hotel war 20 Euro teurer. Mhm. Also dieses Schuldding kommt bei mir davon, dass mir mein eigenes Unvermögen mit Geld umzugehen jedes Mal so richtig unter die Nase gerieben wird mit der Steuererklärung.
Ah, interessant.
Das ist für mich schlimm.
Interessant.
Also ich finde es total okay, Steuern zu zahlen. Ich finde es wichtig, ich finde es gut. Ich habe gern einen sympathischen Finanzminister, muss ich sagen. Beziehungsweise in Hamburg ist es ja der Finanzsenator, an den ich zahle. Und mit dem kann ich komplett leben. Das finde ich super. Andreas Dressel, mein Geld zu geben, finde ich absolut in Ordnung. Im Bund hätte ich ein Problem.
Weiß ich jetzt nicht warum, aber ja.
Weiß ich auch nicht. Ich habe den Namen vergessen. Ja. Aber da denke ich so, oh nee, für den möchte ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. So, aber für mich, so, das wird besser, wenn ich drüber denke, wer das dann verwaltet.
Mhm.
Und drüber nachdenke und merke, okay, das ist okay. Ja, der kann das machen. Aber,
es ist lustig, dass du sagst Schuld, weil bei mir ist vor allem Scham. Also Scham, dass ich dieses System nicht so richtig verstehe.
Nee, das ist mir scheißegal.
Dass ich nicht weiß, dass ich auch nicht clever genug bin, ich glaube, ich könnte wirklich ein bisschen Geld sparen, weil ich habe viele von meinen MusikerInnen-Freunden, die sind so super clever und jedes Mal, wenn wir essen gehen, dann nehmen sie natürlich die Rechnung und fotografieren das schnell ab und keine Ahnung. Und
oh, das ist aber Next Level, gleich abfotografieren und so
eine Elektro-Belegung. Keine Ahnung.
Was für eine App?
Ja, genau. Und ich habe einfach immer ein großes und ich habe so das Gefühl, ich habe einfach irgendwann ein bisschen so wie Latein in der Schule. Ich habe einfach den Absprung einfach irgendwann verpasst.
Du musst es lieben, dann kommst du damit klar.
Nee, eher so, dass ich ich bin irgendwann nicht mehr mitgekommen und ich kann jetzt aber auch nicht mehr einsteigen, weil ich müsste ganz wieder zurück zum Anfang und da ist meine Scham einfach zu groß. Das ist so mein Gefühl. Oder wie im Baumarkt. So, ich traue mich nicht, die Leute da anzusprechen, weil ich habe die richtigen Begrifflichkeiten nicht drauf.
Das ist
bei
geil.
Rückfragen breche ich sofort zusammen.
Das habe ich ja überhaupt nicht. Ich bin ja komplett schamlos, glaube ich.
Genau, Scham spielt wirklich, da eine riesig große Rolle.
Die habe ich nur. Ich bin ein Freund von mir, hat mal gesagt, wo andere Mauern aufstellen, spannst du maximal Flatterband, was Scham angeht. Ich bin gut. So, ich schäme mich für wirklich original gar nichts.
Es hat auch,
aber
doch,
ich fühle mich
schon
immer schuldig.
Ja.
Ich fühle mich halt immer schuldig. Vielleicht ist die Steuererklärung, das Finanzamt, vielleicht das Thema, das in deine ganz so in so eine dunkle Ecke weist. Ja. Je nachdem, wie man darauf. Es gibt ja auch Leute, die reagieren darauf mit Aggression.
Ja, nee, das habe ich gar nicht. Es ist eher das so immer wegducken. Und
ich fühle mich immer schuldig.
Ich glaube, es liegt auch ganz viel daran, dass ich natürlich irgendwie geliebt werden möchte. Das ist ein ganz tiefer innerer Wunsch ist.
Von wem? Vom Finanzsenator jetzt oder, zum oder vom
Beispiel,
System?
Nein, ich möchte, dass dass mein Steuerberater das Gefühl hat, das ist ein vernünftiger Typ. So, der hat alles ungefähr im Griff. Genauso wie ich geliebt werden möchte von dem im Baumarkt von den Leuten.
Der hat alles
so
ungefähr im Griff.
Ja, ich möchte, dass die wissen, ja, der wird schon wissen, wo seine Muffen irgendwie zu Hause
liegen.
Warum
hast du dich in den Typen verliebt?
Der muss schon, genau.
Du, ich hatte das Gefühl, der hat alles ungefähr
im Griff. Nee, der hat schon ungefähr so, das möchte ich gerne, das Bild schon. Und bei so bestimmten Themen merke ich einfach, ist nicht.
Ist ein bisschen dünn, das Eis.
So wie ich oft auch googeln muss, wenn ich einen Brief schreibe, wo ich den Absender und wo den Empfänger hinschreiben. Weißt du, bei so Kleinigkeiten, da merke ich immer, da bricht mein Kartenhaus total auseinander.
Die Hybris, die Hochstapelei.
Genau.
Ja, natürlich ist vielleicht für KünstlerInnen, hier ist ein Punkt. Ich glaube, für KünstlerInnen ist dieses
doch ein bisschen Meta
ganze,
geworden.
Ja, das ist leider Meta, dieses ganze Ding der Steuererklärung, zeigt dir die eigene, permanent führt dir die eigene Hochstapelei vor
ja,
Augen.
Ja, das ist es natürlich. Darüber haben wir auch
natürlich
schon mal eine Folge gemacht.
Das ist permanent, das ist die.
Aber es ist einfach so ein Stress und so ein Druck und ich will das nicht haben.
Nee.
Deswegen lass uns aber nicht zu lange drüber sprechen.
Okay, wir können sofort aufhören. Du hast gesagt, das ist was Kleines, wo ich sofort,
also,
du siehst, wie heftig ich darauf
reagiert
habe.
Habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, es wäre sowas, ist nervig, kenne ich so, weißt du? Aber es ist schon ein Riesending so von diesem Job und von jedem Selbstständigen.
Der ganz große Ausschlag, ja.
Ist es ganz schrecklich, ja.
Mhm.
Ja. Möchtest du weitermachen? Oder
soll ich mit kleinen Sachen anfangen?
Du kannst, wie du möchtest. Also ich habe hier echt viel stehen.
Also wenn wir die Mühen des Alltags, ne? Ich würde es echt mal, also ich finde aufstehen ist halt einfach die Pest, ne?
Ja.
Sorry.
Aber musst du doch
aufstehen.
Nicht. Ich denke so, ja,
dann
klar.
Natürlich, ich habe ein Schulkind.
Natürlich, klar.
Außerdem muss ich 2 Kilometer schwimmen gehen jeden Morgen.
Ja, aber das hat nichts mit deinem Beruf zu tun. So.
Ja, aber mein Beruf ist eigentlich einer, an dem ich fange ja auch richtig gut erst so am späten Nachmittag an zu denken.
Mhm.
Also ich kann vormittags super gut so Administration, E-Mails, Anrufe, Organisation, Reisen buchen, aber anfangen zu schreiben ist wirklich so ab 14 Uhr.
Haben wir öfter schon mal drüber gesprochen,
genau.
Finde ich auch ganz spannend.
Genau,
bei mir echt
also mein
umgedreht.
Gehirn läuft halt am Nachmittag ganz gut an und richtig geschmeidig wird so ab 17, 18, 19 Uhr. Und ich habe gestern zum Beispiel wieder bis 21:30 geschrieben und es lief richtig super. Ich habe so innerhalb von 2 Stunden habe ich echt viel geschafft. Und dann kannst du aber natürlich nicht pennen.
Mhm.
Das heißt, du musst erstmal runterkommen. Dann gehe ich um 12, was wirklich zu spät ist für mich, ins Bett, wenn um 6 der Wecker klingelt. Und dann habe ich morgens wirklich so einen Hammer auf dem Kopf. Also ich finde Aufstehen, frühes Aufstehen für mich als Mutter vollkommen in Ordnung, für mich als Künstlerin eine verdammte Zumutung.
Okay.
Eine verdammte Zumutung. Und ich frage mich, ob sich so, weiß ich nicht, haben Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Dorothy Parker sich das zu, also ich meine, haben die sich das zugemutet, dass die so aufstehen müssen, wie ich aufstehen muss?
Ja. Das weiß ich
ist
leider
Marguerite
nicht.
Ist Marguerite Duras früher aufgestanden? Ich glaube nicht.
Meinst du nicht?
Nee.
Ich glaube, es ist eine totale Typsache, ne? Also wann du halt dein Produktivitätsfenster, wenn das offen geht. Das ist natürlich blöd so, dass du Schulkind versus du bist abends kreativ. Das passt eigentlich in meinem Leben ganz gut, so früher aufstehen. Muss ich schon leider sagen, ja. Das ist eher so, dass es auf Tour ist es anstrengend für mich, dass ich immer erst so spät ins Bett komme.
Weil du früh wach bist.
Weil ich früh wach bin und das dann so gegen meinen Rhythmus geht.
Also bei mir verschiebt sich sofort, wenn ich nicht aufstehen muss, verschiebt sich sofort auf 8:30, 9, 9 aufwachen. Das wäre total okay, aber 6 Uhr finde ich echt eine Zumutung. Und ich finde auch wirklich, ich klopfe mir jeden Tag seit 15 Jahren dafür auf die Schultern, dass ich es schaffe,
aufzustehen,
Mutter zu sein und Künstlerin.
Ich
diesen Spagat hinbekomme und dass ich vielleicht nicht die beste Künstlerin bin, die ich sein kann, aber ich bin die beste Mutter, die ich sein kann. Also das, was im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Das ist schön, ja.
Und das finde ich wirklich, das ist einfach the Alltag. Dass ich das hinkriege, dafür muss ich mir echt jeden Tag, denke ich, wieder so mit ganz breiter Brust. Boah, das ist die größte Herausforderung meines Lebens, dieser Alltag. Und finde ich krass, dass das auch alles, was damit zusammenhängt, ne? So von klein bis jetzt so bis zum Teenie-Alter, also was du an Bürokratie, also am Anfang müssen die irgendwie überall angemeldet werden, Arzttermine, Impfungen, jetzt sitze ich halt ständig in der Schule und bei den Bullen, ist ja alles Bürokratie. Und das immer, das läuft immer im Hintergrund so mit, ab dem Moment, wo du Elternteil bist. Und das zu kombinieren mit künstlerischer Arbeit.
Das ist total schwierig.
Das ist total krass, finde ich.
Finde ich auch. Weil das gefühlt sind das zwei.
Zwei Welten,
die
Welten.
Genau,
also die Kontrolle behalten.
Und, ja.
Einerseits
ja, ja.
Auf so vielen Ebenen. Also emotional
ja, ja.
Mit dem Kind, Verantwortung übernehmen, groß sein, stark sein, da sein, super präsent sein, dann die Kontrolle über diese ganze Bürokratie behalten,
ja.
Die wirklich auf vielen verschiedenen Tracks läuft. Und dann hast du einen Job, in dem du
genau das Gegenteil machen sollst.
Das Gegenteil ja, ja. machen musst. Du musst aufmachen und es laufen lassen und fließen lassen und die Kontrolle abgeben und das zusammen zu tun. Finde ich wirklich beachtlich von uns. Finde ich wirklich beachtlich.
Ich mache das ja noch nicht so lange wie du.
Aber du bist in der härtesten Zeit.
Dieses Elternding und Künstler sein. Aber ich weiß total, also ich fühle es total. Was ich merke, was mir super schwer fällt, seitdem ich Vater bin, ist dieses Treiben lassen, was immer ein großer und wichtiger Teil eigentlich von meinem Beruf war und von dem Schaffungsprozess.
Das mit dem Genie sein ist vorbei.
Genau, das geht nicht mehr, sondern das muss alles. Ja, das muss alles auch das Treiben lassen muss in geregelten Bahnen laufen. Und das ist echt schwer.
Wollten wir nicht über Kleinigkeiten reden?
Ja.
So geil, ne?
Ja. Stopp!
Was hat wir denn für
Stopp.
Metakönige heute?
Nee, das ist nicht. Aber es ist natürlich einfach eine Schattenseite und eine große Herausforderung. Auf jeden Fall.
Naja, Leben generell ist halt eine große Voraussetzung. Also dieser ganze Alltag, ja, also diese Bewältigung des praktischen Lebens ist halt eine große Herausforderung für so Leute wie uns.
Ja, sowieso. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob das ein generelles Ding ist. Ich habe gerade in den letzten 2 Jahren, in denen ich Vater geworden bin, oft das Gefühl, ich habe so eine Wut der Welt gegenüber, dass die Dinge nicht so bleiben können, wie ich sie gerade gemacht habe, sondern dass ich kann mich nicht entspannen, weil alles, was ich mache, bleibt nicht, sondern es ist alles, und ich weiß, dass das Leben ist und ich weiß, dass das die Definition
genau,
von Leben ist, dass alles
konkret,
ein Fluss ist und so, aber
konkret.
An so ganz kleinen Beispielen und dann übertragen auf alles, ich kann mich ganz oft gerade nicht mehr dazu aufraffen, den Balkon sauber zu machen, weil ich weiß,
dass die Tauben
kommen und kacken wieder und die Spinnen werden wieder kommen und alles wird wieder so kommen und ich kann mich jetzt richtig anstrengen, dass ich einen Zustand erreiche, in dem alles gerade schön ist und dem alles so ist, wie ich das haben möchte und ich weiß aber ganz genau, dass dieser Zustand, der bleibt nicht so.
Das ist die Windel,
das
ist die Windelbelastungsstörung, Ole. Das ist die Windelbelastungsstörung.
Okay, das habe ich noch nie gehört.
Ich nenne es jetzt so.
Ja.
Es ist Postwindelbelastungsstörung.
Mhm.
Also ich glaube, wer einmal ein paar Monate Windeln gewechselt hat,
ja.
weiß, was du meinst.
Ja, okay. Ja.
Also es ist wirklich, es ist so krass.
Es macht mich einfach fertig auch.
Es ist so krass.
So dieses Gefühl, dass du kannst nichts tun, was auch wirklich mal bleibt.
Nein.
Ich kann mich nicht hier ausruhen, weil ich weiß, es ist
7-mal am Tag. Und immer, wenn du gerade denkst, jetzt jetzt habe ich alles gemacht für 5 Minuten, dann ist in spätestens 1:30 die Windel voll.
Ja, ja.
Und das ist wirklich, ich finde, alle Eltern sollten ab dem Moment, wo die letzte Windel im Mülleimer gelandet ist, A, den Windeleimer feierlich anzünden und B, eine komplette Kiste Bier saufen.
Ja, ja.
Also das
Amen
ist,
to that. Ja, das ist schon...
die Windelbelastung.
Aber ich möchte den bitte nicht anzünden, weil das ist so ein fürchterlicher Geruch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das riecht, wenn du
den
das
leeren.
Auch noch anbrennst.
Ich meinte den leeren.
Trotzdem, auch der leere.
Auch der
es
leere.
Ist echt heftig.
Ja.
Aber ja.
Ja, und das bei so feinsinnigen Menschen wie uns. Weißt du, wir haben ja diese feinen Sinne, wir sind ja so filterlos. Da ist wirklich, ich finde, da ist die Windel auch nochmal eine ähnliche Zumutung wie das 6 Uhr aufstehen.
Ja.
Also das ist wirklich, das ist krass.
Ja, das ist fies.
Und es macht eben sowas wie, früher hatte ich das nur beim Staubsaugen, als ich so noch so für mich nur so Künstlerin war.
Ja.
Dachte ich mal, oh, diese Ecke, ne, da liegen echt immer die Wollmäuse. Und ich weiß, in 3 Tagen liegen die da schon wieder. Und wenn ich in einer Woche wieder saug, dann liegen da noch größere. Und für einen Tag sind sie weg und dann kommen sie wieder. So, und das hab mal fucking 24 Stunden rund um die Uhr quasi. Gerade fertig.
Ja.
Bam,
ja,
wieder
das ist,
voll.
Genau, das ist heftig.
Hölle.
Das finde ich schön, dass du es gerade so fühlen kannst.
Ja, ich nenne es die Windelbelastungsstörung.
Das find ich sehr gut. Wir driften aber ein bisschen ab, ne? Also, weil das hat ja nicht so richtig was zu tun.
Doch, mit der Feinsinnigkeit. Stimmt. Ich habe auch eine wirklich feine Nase. Das kommt von meinem feinen Gehirn, mit dem ich die Geschichten erzähle. Und dann, wenn meine feine Nase solchen Sachen ausgesetzt ist, dann hat die Künstlerin in mir auch ein Problem. Geil, merkst du, ich mache jetzt so Prinzessin auf der Erbse einfach.
Verstehe ich. Ich habe eine große Sache mitgebracht, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Ich glaube, und ich bin mir nicht sicher, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Es macht aber nichts, weil es schon, habe ich jetzt erst in den letzten paar Jahren so für mich festgestellt, dass das ein ziemliche Wolke über dem KünstlerInnen-Dasein ist, zumindest in meinem Leben. Und ich fange erst jetzt an, so mich davon so ein bisschen frei zu machen. Und zwar, dass du auf der einen Seite, und darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, einfach immer so super große Selbstbewusstseins-Pushs bekommst durch die verschiedensten Dinge. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Und ich musste aber auch feststellen, dass es ganz schwierig ist, dass oft das Selbstwertgefühl am Erfolg hängt. Zumindest hab ich das bei mir festgestellt. Und das ist etwas, was total ätzend ist und was schwierig ist und ungesund ist. Und etwas ist, an dem man oder an dem ich echt extrem arbeiten muss.
Aber das gehört so dazu. Ich kenne niemanden.
Aber wenn
ich
es dazu
nicht,
gehört,
ist.
Dann ist es eine
Pest.
Ist es eine Pest und es ist eine echt schlimme Seite vom Beruf.
Und ich kenne niemanden. Keine Kollegin, kein Kollegen, bei denen das nicht so wäre.
Ja, ich kenne eigentlich auch niemanden.
Und da ist es gar nicht unbedingt nur der kommerzielle Erfolg, sondern auch einfach das Lob, die Anerkennung und so. Und ich weiß immer nicht, ob das im Kern dieses Berufs liegt. Also dass du halt, wo wir auch schon drüber geredet haben, ja nichts Richtiges gelernt hast und immer Bewertung, also deine Arbeit immer einer Bewertung unterliegt. Ja, dass man nicht sagen kann, Flugzeug gebaut, fliegt, gut gemacht, Flugzeugingenieurin. So, sondern dass Leute kommen und machen so, mal gucken, wie mir das gefällt, so, weiß ich noch nicht, so. Oder ob der Kern in der Persönlichkeit der Künstlerin des Künstlers liegt. Also ob dieser Job überhaupt nur in Frage kommt, wenn du jemand bist, der diesen Belohnungsmechanismus der Anerkennung des Erfolgs so sehr braucht.
Ja,
und
klar.
Da beißt sich natürlich, wie sagt man, der Hund in den Schwanz.
Die Maus,
oder
keine Ahnung,
die Katze,
die Ratte, ich weiß
Katze,
nicht, die Katze
ins Öhrchen. Da waren wir nicht, also ich glaube, da kommst du nicht raus. Da kommst du nicht raus. Und das richtig perfide ist, wenn das Selbstwertgefühl trotz des Erfolgs.
Ja, klar. Wenn
natürlich
das dann nicht
plötzlich
kommt.
auf so ein Low-Level abstürzt, warum auch immer, weil jemand irgendwas Falsches gesagt hat oder so. Also diese, ich glaube, die Prinzessin auf der Erbse, that's fucking also da liegt der Shit mit den dunklen Seiten. Mhm. Also bei mir reicht dann manchmal auch wirklich nur so ein Halbsatz in so einer Mail von jemandem, um mich zutiefst traurig zu machen. Dann habe ich aber gelernt, mich nicht so anzustellen und einfach, jetzt kann man, also bitte, kein Drama hier und so, und mache einfach so weiter, und das drückt aber den ganzen Tag, es hat den ganzen Tag ein bisschen wehgetan, so. Dadurch kann ich dann auch wieder schlechter arbeiten. Also ist das wirklich, was das eigentlich ist, ein totaler Irrsinn, das mit diesem Selbstwertgefühl und mit dem Lob. Und ich glaube, dass das aber wirklich, das hat halt, da gibt es halt einen ganz direkten Zusammenhang.
Ja, mit Sicherheit.
Und da, ich glaube auch nicht, also du hast eben gesagt, man kommt da raus. Ich glaube nicht, dass man da rauskommt.
Also,
ich bin 51, Ole, ich bin echt eine alte Frau.
Also,
ich bin da noch nicht raus.
Was ich gemerkt habe, hast du auch gerade eigentlich ganz schön aufgedröselt, sind natürlich mehrere Faktoren. Auf der einen Seite ist es der kommerzielle Erfolg, der ist ja auch sehr messbar. Ne? Mhm. Hat sich das jetzt gut verkauft? Mhm. Ist die Plattenfirma, ist der Verlag zufrieden mit dem Ergebnis, mit dem, was am Ende rausgekommen ist? Und ist es Und was ist mit dem Lob und der Anerkennung von den KünstlerInnen-Kollegen, von den Freunden und so? Das sind schon zwei verschiedene Sachen. Und das Dritte ist natürlich dein eigenes Gefühl, ne? Bist du eigentlich glücklich mit dem, was du gemacht hast? Bist du zufrieden? Ne? Bevor du es rausgestellt hast. So, hast du das Gefühl, das war eine gute Arbeit? Das sind ja so drei Dinge, ne?
Ja.
Und ich habe gemerkt, dass oder ich versuche mich nicht mehr so von der ersten Kategorie beeinflussen zu lassen. Ist es kommerziell erfolgreich? Denn
Wichtig sind zwei und drei, ganz genau.
Ja. Und das ist eine dritte Schattenseite von unserem Beruf, nämlich dieses, ob es kommerziell erfolgreich ist, ja oder nein.
Hat nichts damit zu tun, ob es gut ist oder nicht.
Genau. Mhm. Und vor allem hängt das von so vielen Faktoren ab, die auch nicht in deiner Hand liegen. Mhm. Und das ist ein Mantra, was ich mir echt versuche täglich zu sagen, weil das super wichtig ist. So dieses, du kannst das Beste geschrieben haben, was in diesem Jahr geschrieben wurde. Und durch die und die Faktoren ist es aber nicht kommerziell erfolgreich geworden. Und natürlich ist das super wichtig, ob es kommerziell erfolgreich ist oder nicht, weil dadurch zahlst du halt deine Miete. Dadurch kannst du entspannt arbeiten, dadurch gehen dir neue Türen auf, dadurch, ne, passieren super viele Dinge. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, total wichtig, sein Selbstwertgefühl eben nicht an diese Kategorie zu koppeln, weil es eben so unterschiedliche Faktoren gibt, die da einen Einfluss drauf haben, die eben nicht in deiner Hand liegen. Guck mal, das habe ich jetzt schon wieder, ich habe es jetzt wiederholt.
Ja, ja, aber es ist
nochmal
ja, ja,
zu
ist
sagen,
ein gutes Mantra,
weil es so wichtig ist.
Weil es ist ein bisschen, es konterkariert mein Bild mit dem Flugzeug. Mhm. Also die Flugzeugingenieurin, der Flugzeugingenieur hat es selbst in der Hand.
Mhm.
Und, und das ist wir halt nicht.
Genau. Nur bis zum gewissen Punkt.
Bis zum gewissen Punkt. Und das muss ähnlich sein wie zum Beispiel, das muss ähnlich sein wie in der Politik, glaube ich.
Ja, auf jeden
Fall. Wenn man sowas, immer wo du so gestaltest, so Prozesse gestaltest oder so, glaube ich.
Und du bist halt auf.
Und es gibt einen Punkt, wo du nicht mehr zuständig bist, sondern das System greift. Und,
und dann kannst du Glück haben. Gibt es gerade eine gesellschaftliche Debatte,
Glück haben,
wo dein Song total reinpasst?
Oder hast du Pech und es interessiert keinen? Ja,
genau. Gibt es gerade irgendein Thema, was Leute bewegt? Und dann bist du gerade zur Stelle. Gibt es, ich finde immer eins der greifbarsten Beispiele, zumindest für mich, war dieser Riesenerfolg von dem Andreas Burani-Song Auf uns. So, den habe ich nun gut mitbekommen, weil wir damals auf der Tour Vorband waren. Und es war so eine Arena-Tour, es war riesig. Und der Song.
Das haben alle Grundschüler gesungen.
Alle Grundschüler. Und es war ein guter Pop-Song. So, kann man nichts zu sagen. Aber dass der so unendlich erfolgreich wurde, hatte damit zu tun, dass genau zu dem Zeitpunkt, als der rausgekommen ist, die deutsche Nationalmannschaft ein super Turnier in Brasilien gespielt hat und Weltmeister geworden ist. Und dass dann an dem Abend, wo die Weltmeister geworden sind, im Stadion in Brasilien dieser Song lief.
Ja, klar.
Und dann das Fernsehen auch noch diesen Song übertragen hat.
Eine gigantische Reproduktionsmaschine.
Mit diesen Gefühlen, mit den Bildern zusammen. Mhm. Und dieses Gefühl, die Bilder, dieses kollektive Ding, zusammen mit dem Song hat sich das gemorpht. Und dadurch wurde das unendlich erfolgreich.
Das war so identitätsstiftend.
Genau. Ne? Und das ist nicht beeinflussbar. So, du hättest auch, also die hätten, diese Fußballmannschaft hätte erstens sagen können, diesen Song, den finde ich nicht so gut. Oder das Team oder wer auch immer hätte sagen können, das finde ich nicht so gut, wir nehmen irgendwas anderes. Dieses Team hätte in der Vorrunde ausscheiden können, dann wäre für immer dieser Song mit diesem Ausscheiden verbunden gewesen und auf einmal wäre das nicht mehr, ist auch passiert in den Jahren danach, wo Leute genau versucht haben, das zu reproduzieren. Und dann sind die ausgeschieden und der Super Song war ein Riesenflop, weil damit die, ne, diese Emotion verknüpft war. Ich finde, das ist halt so ein interessantes Beispiel, weil es so plastisch ist, jeder kennt diesen Song und es ist so nachvollziehbar, wieso das so unendlich erfolgreich wurde. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass der Song schlecht war, es war schon ein guter Pop-Song.
Was macht eigentlich Andreas Bormani?
Aber es gibt, ja, das ist eine ganz andere Folge. Ich glaube, der hat gerade total Probleme, glaube ich. Also er hat sehr lange nichts mehr veröffentlicht nach diesem Ding. Und ich glaube, dass der halt auf so einer riesen Euphoriewelle.
Ja, es ist echt scheiße.
Und daran anzuknüpfen, oh Gott, ist ich eigentlich, gar nicht, ich möchte auch gar nicht Andreas Bormani sein und da sitzen am Schreibtisch und so, so, ich schreibe jetzt mal etwas, was daran anknüpfen kann.
Ich möchte
kann.
Nie
das
so
muss ein
Bestseller
riesen, ja. ein riesen, riesen Never. Druck sein.
Ja, muss schlimm sein.
Und was ich damit sagen will, wieso ich das Beispiel genommen habe, ist eben, ne, es gibt so Faktoren, die nicht in deiner Hand liegen. Und wenn du so.
Sind, ja, die auch nicht das System beeinflussen kann. Die kann auch die Plattenfirma oder der Verlag nicht beeinflussen.
Und die versuchen das alle und das ist deren Job. So, ne, deren Job, so die Plattenfirma versucht immer, eine gute Geschichte zu konstruieren, ne, mit denen du den Song irgendwie verbinden kannst. Die versuchen immer, deinen Song in irgendeinen Film reinzukriegen, in irgendeine größere Produktion, damit irgendwas verschmilzt. So, und wenn du dir die großen Sachen mal anguckst, die in den letzten Jahren richtig erfolgreich wurden, dann sind das eigentlich meistens Bands und oder KünstlerInnen, die mit irgendeiner Geschichte verbunden waren. So. Und das ist ganz, ganz selten, dass wirklich nur ein Song erfolgreich wurde, weil es ein ganz krasser Song war. So, wenn wir jetzt zum Beispiel an Herbert Grönemeyer denken und der Weg denken, so, dann ist das ein unglaublicher Song, so. Aber es ist auch ein unglaublicher Song, weil man die Geschichte dahinter kennt.
Ja.
So. Ne?
Ja.
Ja. Und was ich damit sagen will, ist, dass es, ja, genau, habe ich, guck mal, wie so ein Mantra, sage ich das jetzt schon wieder. Es hat auch immer mit ganz vielen Faktoren
spielen damit
rein.
Ja, es ist aber super, du hast total recht. Ja, das ist ein Riesending, Ole, das stimmt. Es ist ein Riesending.
Und ich glaube, ich höre jetzt schon wieder unser Telefon klingeln.
Ah,
Wer
welche
unterbricht
Farbe
uns
hat es
hier?
Jetzt noch?
Rot. Es ist rot, es ist groß und es hat eine Wählscheibe.
Hallo. Hallo, lieber Carsten.
Hallo, ihr zwei. Wenn ihr innerhalb Hamburgs umziehen müsstet, in welchen Stadtteil würde es dann gehen? Und könntet ihr euch auf einen Stadtteil einigen, wenn ihr zusammen umziehen müsstet?
Ey, geile Frage.
Richtig gute Frage.
Also
und alle
ja
nicht
so,
HamburgerInnen so,
was? Ja, es ist.
Wieso
es
wollen
ist,
die nach Pinneberg?
Ja, aber es ist, ey, Großstadt hat halt lauter kleine Kieze.
Ja.
Und also wenn ich.
Sehr
ich bin halt St.
Paulianerin. Du bist St. Paulianer.
Und wenn ich nach Altona fahre, früher Dänemark, dann nehme ich Proviant mit.
Natürlich, weil du weißt ja nicht, was auf
mich
zukommt.
Ich weiß nicht, was auf mich zukommt in diesem anderen Stadtteil.
Und die Preise in Altona, da fühlt sich auch
ja,
gar
aber auch das Personal.
Ja, ja.
Also ist alles nicht
was
das Gleiche.
Was siehst du an?
Weiß ich nicht, weiß nicht, was man in Altona trägt. Keine
nicht,
Ahnung. Ich war neulich mal in Altona, wirklich vor ein paar Tagen abends. Und es war so schön, dass ich zu meiner Freundin, die in Altona wohnt, sagte, du, ich glaube, ich komme öfter mal nach Altona.
Ist
und sie
richtig
sagte,
schön hier.
Ja, es ist anders als bei euch, aber es ist ganz schön. Ich sagte, ja, super hier. So, ich kann sofort sagen, wo ich hinziehen würde. Sofort.
Oh, ist interessant. Ja, rat mal ein,
weil jetzt, ich glaube,
also ich sehe dich auch, ich würde dich schon auch in St. Georg sehen, sage ich, wie es ist.
Nein, ich würde sofort nach Blankenese ziehen.
Wirklich?
Ja, klar.
Wieso das denn?
Ins Treppenviertel, in so ein winziges
Haus
mit
wunderschön,
zwei Zimmern
klar,
und so einer kleinen Treppe und einem ungefähr 5 Quadratmeter großen Garten, in dem ich bin ganz allein da. Mhm. Ich bin ganz allein. Ich bin eine alte Frau, ich bin noch super fit, weil ich immer diese Treppen laufe. Ich gehe morgens in der Elbe schwimmen, obwohl alle sagen, boah, die Strömung. Aber da ist diese harte, alte,
diese Lederhaut,
die da immer schwimmt, das ist so geil. Mhm. Ich würde sofort nach Blankenese ziehen.
Cool.
So, kannst du dich kurz so mitkommen?
Ich finde Blankenese schon auch interessant haben wir auch mal drüber gesprochen, glaube ich. Ich habe im Sülberg da, in diesem fancy Hotel, habe ich mal gearbeitet,
ja,
eine
stimmt.
Saison. Deswegen war ich da auch schon viel und finde es schon auch interessant. Gerade diese Treppenviertel finde ich auch mega und hat schon immer ein gutes Flair. Aber ich wohne gerade in Eimsbüttel.
Da habe ich ja schon gewohnt.
Ja. Ich würde.
Eimsbüttel bin ich durch.
Ich habe gerade so Sehnsucht, irgendwie wieder zurückzuziehen nach St. Georg. Da habe ich nämlich lange gewohnt. Mhm. Da überkommt es mich oft gerade, dass ich so denke, oh, jetzt noch mal einmal über die lange Reihe abends. Das fand ich schon immer fantastisch.
Ja, St. Georg würde ich auch, ich würde sehr gern zu Besuch kommen, Ole. Wirklich gern. Ich würde auch mal einhüten. Ich würde einhüten bei dir, wenn Katze oder Blumen oder so, aber ich würde nicht hinziehen.
Wenn ich aber jetzt an Stadtteile denke, die nicht Schanze, St. Pauli und Altona, so offensichtliche Sachen, wo ich mich natürlich so schnell einfinden würde, weil sie dann doch sehr nah eigentlich an dem sind, wo ich so sozialisiert wurde, dann wäre das vielleicht Barmbek. Und zwar...
Ey, sagen ganz viele. Ich glaube, Barmbek ist auch ist echt hart im Kommen.
Weiß ich nicht. Irgendwie ist Barmbek so... Da gibt es echt richtig schöne Ecken. Unser Bürgermeister wohnt in Barmbek.
Wirklich?
Ja. Ich glaube, dass Barmbek irgendwie, ich fühle mich da auch immer wohl. Ich weiß nicht, es ist irgendwie ein guter Schlag von, ist nicht so aufgeregt.
Ja, ich
aufgeregt.
Mag auch die Zinnschmelze zum Beispiel da, das ist ein guter Ort.
Ja, und die Trude, ne? Heißt doch das Ding? Sagt dir das nichts?
Mm-mm.
Die Trude, das ist einer von den Bohrern, die den Elbtunnel gebohrt haben.
Ah, okay, ja stimmt, der ist Trude.
Der steht da direkt am Barmbek Bahnhof, da ist so ein Café. Irgendwie, ich finde es, Barmbek finde ich irgendwie, man ist so ein bisschen ab vom Schuss. So
ja,
Gefühl.
Man ist ein bisschen off. Also ich habe ja immer früher diesen Satz, und leider stimmt der bei mir total, das ist mir auch echt peinlich, das ist wirklich, ich schäme mich dafür, get lost in Hamburg-Ost.
Ja.
Passiert mir dauernd, weil ich einfach, ich verstehe, ich
so
verstehe den
Hamburger Osten. Und so, oder?
Ja, ey, weil wo bin ich? Oh Gott, links abgebogen.
Ja.
Wieso bin ich jetzt an der Elbe? Ich dachte, ich fahre Richtung Norden. Also echt, also wirklich, get richtig hardcore lost in Hamburg Ost. Deshalb fände ich es aber, glaube ich, ganz interessant. Und okay, wenn ich übers Wochenende diese Einzimmerwohnung in Blankenese im Treppenviertel haben könnte, Ole, dann könnte ich mir auch vorstellen, mit dir in Blankenese in so einer recht großen Arbeitersiedlungswohnung.
Ja, finde ich auch spannend.
Ist
schon, ich finde Blankenese schon auch gut, muss ich schon sagen. Also,
wenig Balkone aber in Blankenese übrigens.
Ja, ja.
Wenig Balkone, weil bekannt. Altes Arbeiterviertel ist. Ich sag's nur vorweg.
Ja, ja, nee, ist okay. Ich finde, Blankenese ist bei mir immer auch viele Gefühle, wenn ich da durchfahre, weil ich da gearbeitet habe und da auch wegen,
ich habe da
so eine Liebschaft, deswegen ich immer so in diesem Bus und dann.
Ich finde den Shuttlebus super runter.
Genau. Immer
und
diesen kleinen.
Love it,
ja.
Finde ich total toll. Finde ich super und ich mag es einfach. Ich vielleicht noch nicht jetzt, aber ich würde es auch jetzt machen mit.
Aber
Blick
ich sehe dich da auch
schon
in so einer kleinen Butze und dann da immer durchs Treppenviertel.
Und ich würde natürlich aussehen wie Helen Mirren. War das ein Foto aus Cannes?
Ganz in weiß oder was?
Nee, Helen Mirren, ja, ich glaube, das war Cannes.
Hut.
Nein, blaue Haare.
Oh,
Helen Mirren
okay.
hat sich so blaue Strähnen ins weiße Haar und dann unten im Nacken war noch so ein bisschen Auberginefarben und mit so hochgesteckt, mit so einzelnen Klemmen. Und ich würde sitzen wie Helen Mirren auf diesem Foto mit den blauen Haaren. So würde ich in Blankenese in meinem winzigen Garten sitzen, nachdem ich morgens mich in der Elbe habe braten lassen.
Ist schon ganz gut.
Ja.
Nee, weißt du was? Ich würde mitkommen. Weil ich das einfach, ich sehe mich da auch sitzen. Ich sehe mich da morgens, ja, und gerade diese, ja, doch.
Das ist irgendwie ganz geil.
Doch, ist irgendwie schon gut.
Die Leute haben es auch nicht so auf der Uhr, weißt du?
Ja, und also vor allem nicht diesen Aspekt von Blankenese.
Ja.
So, weil Blankenese ist natürlich wahnsinnig klischeebehaftet.
Das Ding ist aber, dass ich Familien kenne, zweites Kind, ziehen jetzt schön nach Blankenese zur Miete, weil Altona zu teuer.
Ja, ja, genau.
Insofern ist auch gar nicht so unrealistisch.
Ja.
Okay, dann haben wir das. Lieber Carsten, du kannst gern zu Besuch kommen, wenn Ole und ich in Blankenese wohnen und du einfach mal Ruhe haben möchtest vor deinem Job als Kultursenator. Wir verstecken dich in Blankenese.
Ja, das würden wir tun.
Ja.
Da würde man nicht denken, dass du da bist.
Ja.
Zurück zu den Dingen, zurück zu den Schattenseiten, zurück zu den Dingen, die anstrengend sind an unserem Job. Und du hast es vorhin auch schon angesprochen, ich möchte es aber auch nochmal aussprechen, weil es nicht unbedingt was mit dem Finanzamt zu tun hat. Und zwar das sehr genaue Jonglieren mit den eigenen Finanzen empfinde ich oft als sehr anstrengend und da beneide ich dann doch oft meine Freunde und Bekannte, die in einer Festanstellung sind, die ganz genau wissen, wann was kommt.
Wann der Koffer Geld kommt,
ja,
der und, zu den anderen Koffern
womit sie
Geld
rechnen können.
Wird.
Und das ist etwas, das, wie gesagt, ich mache seit 15 Jahren und seit 10 Jahren hauptberuflich. Und das ist schon was, was ich echt ganz schön lernen musste.
Weißt du was? Ja, mir ist es seit 26 Jahren egal.
Ja, das finde ich so irre. Vor allem, weil du ja auch ein Kind hast. Das finde ich wahnsinnig irre, wie du das machst. Und es ist ja total gut. Ja, irgendwie.
Ja, aber es ist ja auch irgendwie ist es ja immer gut gegangen.
Ja,
ich meine,
ja,
es war auch echt schon knapp. Und so, dass ich, oh scheiße, jetzt einen Kredit für Steuern aufnehmen. Weil ich es halt nicht hingekriegt habe, wieder dieser urbane Mythos, das Steuergeld zurücklegen. Ich weiß nicht, wer das will. Also ich mache es im Moment, aber das ist natürlich nicht ansatzweise auf diesem Steuerkonto das drauf, was da drauf sein sollte. Also so ein Puffer.
Allein, dass du ein Steuerkonto hast, finde ich schon easy.
Ich habe es jetzt einfach gemacht, aber ja, da ist natürlich, gut. Aber es ist eine leere Hülle.
Okay.
Okay. Also okay, dann ist gut. Es ist wirklich, und ich kann es einfach nicht. Und ich habe aber auch aufgehört, mich darüber zu ärgern, weil es mich fertig macht. Und ich versuche einfach im Alltag nicht so viel. Also ich versuche einfach, wenn ich was zum Anziehen brauche, dann versuche ich, einen Sale mitzunehmen. Mhm. Wenn ich einen Koffer brauche, gucke ich nach dem Sale. Ich kaufe nicht mehr die 5 Sorten teuren Käse, sondern nehme halt nur einmal hart, einmal weich. Und ich gehe auch mal zum Discounter. So, wenn's, also ich versuche einfach nicht mehr wie früher so das Geld so mit so einem Blasrohr rauszu, weißt du, mit so einem Laubentfernrohr rauszuballern.
Das finde ich so schön, dass du das sagst.
Ich versuche einfach ein bisschen zu sparen, damit mir es nicht immer wieder passiert.
Andersrum. Ich finde nicht schön, dass du das sagst, eher andersrum, sondern schön, dass du mal so eine Phase hattest, denn ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so eine Phase, wo ich das wirklich so rausgeschmissen habe, das immer bei mir im Nacken saß, die Angst, und es hat auch relativ früh in meiner Musikkarriere, gab es dann halt diesen einen Moment, wo ich auf einmal echt Probleme hatte. Und seitdem.
Ja, das war bei mir auch ganz früh.
Konnte ich das nicht mehr genießen. Und seitdem ist es immer total angstbehaftet.
Ich glaube, ich habe keinen Bock.
Und
ich habe irgendwann beschlossen,
ja,
Ole, dass ich keinen Bock habe, mir von irgendwas Angst
machen
zu
Ja, und das
lassen.
Ist auch total richtig.
Nicht mal vorm Tod. Ich habe Angst vor manchen Krankheiten. Aber ich habe keine Lust auf Angst vor sowas wie Geld.
Ja, das ist natürlich auch total Quatsch.
Weil es ist, natürlich ist schlimm, und ich habe auch schon Zeiten erlebt, in denen ich echt nur Wassersuppe essen konnte und komme jetzt auch aus keinem Elternhaus, in dem irgendwie finanziell alles kein Problem war. Also es gab das immer und ich hatte auch tendenziell immer Angst davor und habe dann aber irgendwann gemerkt,
es bringt nichts.
Ich habe so wenig im Griff.
Ja, ja.
Wenn ich diese Angst zulasse, dann explodiere ich. Und versuche es wirklich im Alltag gut zu machen. Aber sobald ich auf Reisen bin, habe ich wieder diese Phase, in der es mir dann da echt Mrs. fucking Lokalrunde.
Ja, das ist super.
Also das ist, da lasse ich es krachen.
Ja, das
und dann
ist total gut.
Habe ich natürlich am Ende des Monats die Kreditkartenabrechnung und denke, oh, Buchholz, ey, schon wieder. Du bist so doof. Warum lädst du mal ein? Warum? Ach nee, komm, kein Problem, ich zahle das oder hier und so.
Pass auf, darf ich dir einen kleinen Ole Specht-Tipp geben, obwohl es natürlich Quatsch ist, weil du mir gerade erzählt hast, dass es kein Problem für dich ist. Aber
naja, irgendwie ja schon.
Pass auf, alle 4 Jahre ruft meine Sparkasse mich an, also meine Bank, und sagt, Herr Specht, Ihre Kreditkarte läuft ab. Ich habe nämlich, seitdem ich im Studium bin, hatte ich so eine, es gibt, wenn du anfängst im Studium, bei meiner Bank gab es so eine Studenten-Kreditkarte.
Wow.
Und die ist so ein bisschen so eine Beginner-Kreditkarte gewesen, denn die hat den folgenden Kniff.
Nur
das ist Geld.
Verfügungsrahmen.
Nein, Verfügungsrahmen ist, kann ich so hoch machen, wie ich möchte, aber das Geld wird sofort am nächsten Tag abgezogen.
Vom Konto?
Vom Konto, direkt. Und
das ist super.
Das ist das Allerbeste. Und ich meine aber, ehrlich gesagt habe ich mich noch nie so richtig damit beschäftigt, dass das nur bei dieser Studentending so ist.
Okay,
und deswegen
kriege ich nicht mehr, ne?
Nee, und ich studiere aber jetzt auch seit über 10 Jahren nicht mehr. Und ich gehe aber alle 4 Jahre dahin, weil die sagen, ja, wir brauchen Ihren neuen Immatrikulationsbescheid. Und dann gehe ich immer zum Schalter und sage, habe ich gerade nicht mit. den jemand...
Das ist aber auch, weil du so jung aussiehst.
Ja, und das tut mir leid, ich reiche den einfach nächstes Mal nach, okay? Weil ich müsste jetzt irgendwie zu tun. Ich brauche die Kreditkarte demnächst. So. Und deswegen habe ich immer noch diese Studentenkreditkarte. Und das ist das größte Geschenk. Aber das ist auch wieder Quatsch, ne? Aber deswegen...
Ja, ist ganz gut, um das in den Griff
deswegen,
zu kriegen.
Deswegen, genau, merke ich das immer sofort, wenn irgendwas passiert.
Aber weißt du was? Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die haben das im Griff.
Ja, ich weiß.
Ich glaube, da sind wir halt auch so Einzelschicksale.
Ja, wahrscheinlich.
Also, ich kenne welche, die haben es echt im Griff.
Ja, ja, ich kenne auf jeden Fall auch einige, die es im Griff haben.
Die können das mit dem Thema Geld. Ja. Aber vielleicht sind die auch nicht so gute Künstler.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eher so eine andere Qualität, die du einfach hast oder nicht. Also, ich muss mich immer total, ich kann das auch, aber ich muss mich extrem dazu zwingen und ich habe es dadurch immer im Kopf, was total blöd ist. Und gerade das, was du gesagt hast, du machst dich frei davon, das würde ich mir manchmal wünschen, dass ich das auch könnte.
Naja, Ende des Monats denke ich dann immer, mach dich mal nicht so frei davon.
Ja.
Aber.
Ja, das Jonglieren von Finanzen ist eine absolute Schattenseite.
Das gehört halt alles zu diesem Bürokratieteil. Und
selbstständig sein.
Der Bürokratieteil ist wirklich eine mächtige Beeinträchtigung.
Ja.
Unserer Kreativität, finde ich. Ich komme immer wieder auf diesen Erbsenprinzess ins Haus zurück. Weil mich das wirklich nervt. Mich nervt es, dass ich mich mit so einem Scheiß beschäftigen muss.
Ey, voll.
Da hätte ich wirklich gern Personal für.
Ja.
Und zwar so, dass es mich nichts angeht. Ich mache alles. Weißt du was? Ich mache echt, ich wasche ab.
Mhm. So eine Assistenz dann eben.
Ich mache alles. Ich mache alles, was auch an Drecksarbeit erledigt werden muss. Alles. Mhm. Aber ich würde gerne die Bürokratie weggeben.
Verstehe ich total.
Und zwar für alles.
Bürokratie abschaffen, wäre ich auch dafür.
Bürokratie abschaffen in meinem Leben.
Ja.
In meinem kleinen
persönlichen Leben.
Erbsenprinzessin-Leben.
Das finde ich fantastisch, würde ich sofort unterschreiben.
Was ich schwierig finde in unserem Job, und ich glaube, das ist so als zum Beispiel Polizistin oder so, wäre das ganz anders, dass ich immer wieder mit Leuten zu tun habe. Es gibt wenige. Also ich muss eine Geschichte vorausschicken. Ich bin eine große Menschenfreundin.
Ist bekannt, ja.
So, also es gibt
die Leute kennen dich und lieben dich.
Ich mag
Simone,
ich
Menschenfreund.
Mag Menschen.
Du bist Menschenfreund.
Ich mag Menschen. Ich finde Menschen wirklich echt interessant. Mhm. So, und hin und wieder passiert es aber, dass zum Beispiel ich mit einer Freundin in einer Bar bin und es kommt jemand rein und nach 5 Minuten geht er wieder weg nach einem Gespräch mit mir und eine Freundin sagt, ach, so ist das, wenn du jemanden nicht magst.
Mm.
Das kommt sehr selten vor, aber dann ist das sehr deutlich zu spüren.
Mhm.
Auch für alle Beteiligten.
Ja.
So, und jetzt gibt es in unserem Job ja so komische Halbmachtverhältnisse.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber also vielleicht solltest
so
du es nochmal erklären.
Gefälle, ja. Also es gibt Leute, die haben jetzt nicht direkt was mit dir zu tun. Das ist nicht deine Verlegerin, dein Verleger, auch nicht das Finanzamt, sondern so nennen wir es
Leute,
mal.
Leute, die Einfluss haben.
Leute, so, die Einfluss haben.
Auf den Erfolg deines.
Auf den Erfolg, die dich bewerten können, die dich öffentlich bewerten können. So. Und das sind so Verhältnisse, aus denen kommst du auch nicht raus. Also nicht, bevor einer von beiden aufhört, die Arbeit zu machen.
Ja, ich weiß,
so,
was du meinst.
Und da kann man auch ganz schön ineinander verbissen sein. Es gibt Verhältnisse, also es gibt Beziehungen, und da, also sprechen wir es aus, Schriftsteller, Kritiker,
ja, ja,
Schriftstellerin,
klar.
Kritikerin. Mhm. Da gibt es lebenslange
Hassfäden.
Hassfäden, die aber auch eine große Verbundenheit erzeugt haben am Ende.
Mhm.
So. Und da, du kommst aus diesem Verhältnis nicht raus.
Mhm.
Das Verhältnis ist einfach da, weil es jobmäßig
du kannst keine einfachen Gespräche führen.
Genau, du kannst nicht sagen, weißt du was, das geht mich überhaupt nichts an, da habe ich nichts mit zu tun.
Verstehe ich.
Nein, weil es ist immer da und das ist für jemanden wie mich, die nicht gut freundlich sein, also ich kann super freundlich sein, wenn alles, aber wenn also wie gesagt, diese Freundin von mir sagte, so ist das also, wenn du jemanden nicht magst, ist ja interessant. Ich bin da nicht gut. I can't hide my feelings.
Very good.
So, und das finde ich echt, das gehört mit zu den großen Herausforderungen des öffentlichen Parketts unseres Jobs.
Das stimmt.
Für mich. Weil ich da wirklich, also gib mir 2 Glas Wein zu viel. Und ich bin die, die sich bei Suhrkamp auf dem Buchmessenempfang im Garten mit dem Kritiker prügelt.
Krass.
Mhm. ich habe es noch nie gemacht, aber es gab mal so einen ganz tollen jungen Pressemann, als meine Frau, die für meine Presse zuständig ist, bei so einer Elternzeit. Und da gab es so einen jungen, coolen Typen für ein Jahr, der sowas von unsachlich und einfach auf Bock auf Abenteuer, glaube ich. Ne? Bock auf Abenteuer. Und der hat den ganzen Abend bei so einer, bei so einem Villa-Empfang immer versucht. Guck mal, da steht der Simone. Hier, willst du noch einen Wein? Guck mal, da hinten steht er. Ich hole dir mal noch ein Glas Wein. Und ich dachte immer, Alter.
Ist ganz gut.
Alter, es wäre jetzt gut, wenn ich jetzt gehe, weil sonst mache ich es wirklich am Ende. So, also das empfinde ich als, es ist so erzählt lustig, aber es empfinde ich wirklich manchmal als Herausforderung, weil ich weiß, ich kann das nicht gut und es könnte mich auch nochmal in eine Situation bringen, die wirklich nicht gut wäre.
Das verstehe ich. Kann ich nachvollziehen. Bei mir in der Bubble gibt es, oder in der Branche, sind diese KritikerInnen nicht so wichtig. Mhm. Also es gibt die natürlich und es tut mir jetzt auch leid, wenn sich KritikerInnen auf den Schlips getreten fühlen, die Musik bewerten. Aber es hat, glaube ich, einen ganz anderen Impact. So. Mhm. Es gibt das natürlich und ich freue mich auch darüber, wenn die Kritiken gut sind, aber wenn die nicht so gut sind, dann hat das keinen wirklichen Einfluss auf das Ergebnis. Und andersrum. Mhm. Also wenn die Kritiken richtig gut sind, dann heißt das auch nicht, dass es irgendwie erfolgreicher ist oder so. Mhm. Deswegen.
Es ist bei Literatur letztlich auch so. Also,
ja?
Ja, ja. Fernsehen zählt, das ist wichtig. Mhm. Und verkaufszahlenmäßig ist Fernsehen so.
Ja, ja.
Und aber die Kritiken sind wichtig in diesem Verhältnis, in diesem Binnenverhältnis, das Buchmarkt.
Ja,
so,
ja, ja, verstehe ich.
Und so, da ist das schon wichtig.
Verstehe ich. Das ist in der Musik, würde ich sagen, nicht ganz so wichtig. Mhm. Aber ich kenne das natürlich mit VeranstalterInnen. Das sind ja für uns so die wichtigsten Leute eigentlich überhaupt.
Mhm. Also, vielleicht ein ähnliches Verhältnis.
Weil wenn VeranstalterInnen einen nicht mögen, dann ist es eine Katastrophe, so, weil das ist ja unser Brot und Butter, ne?
Okay, ja, vielleicht ist da so ein, und also ich finde das echt schwierig.
Glücklicherweise sind es auch wirklich eigentlich fast alles gute Leute, muss ich jetzt echt sagen. Sage ich nicht, weil ich angewiesen bin,
ja, ich von der Gunst, sowas, sondern
es sind eigentlich echt gute Leute. Ich mag die eigentlich alle.
Die funktionieren halt, sind eher Teamplayer wahrscheinlich.
Ja, vielleicht. Ja, und bewerten einen schon, also in dem sie einen buchen oder nicht buchen.
Aber nicht um der Bewertung willen, nicht weil es ihr Job ist, dich zu bewerten.
Genau.
Das ist, glaube ich, das.
Ja.
Das Ding.
Ja. Ja, verstehe ich.
Haben wir noch was auf dem Zettel?
Ich habe eine Sache noch, können wir aber ganz schnell machen und dann, wir reden schon wieder ganz schön lang, ne? Kann es sein?
Ja,
ist gut, die Zeit verfliegt. Und zwar.
Immer interessant, mit dir zu reden, Ole. Auch jetzt, wo ich weiß, dass wir zusammen nach Blankenese ziehen, finde ich es noch besser, dass wir auch
in der nächsten Folge
reden können.
Unterhalten wir uns dann darüber, wie wir unsere Wohnung einrichten.
Ja, da wird es richtig interessant für alle da draußen.
Genau. welche Poster wir aufhängen. Und zwar habe ich ein Zitat mitgebracht von einer Zeile von meiner Band, vom Song, der noch nicht veröffentlicht ist, aber weil wir darüber so oft sprechen und weil das ein, also bandintern, ist es, und will ich in den Süden, ja, dann muss ich das verschieben, denn ich habe eine Show mit der Band. Das ist sehr bezeichnend für den Struggle, den ich mit meinem Beruf so habe.
Die Fremdbestimmung.
Die Fremdbestimmung und mir sind schon so viele Urlaube zerschossen worden, weil dann doch irgendein vermeintlich super wichtiger Auftritt reinkam. Und immer die Angst davor, ich mache das ja jetzt seit, wie gesagt, 16 Jahren. Und seit 16 Jahren hat sich mein Verhältnis zu Urlaub komplett gedreht oder in diesen 16 Jahren, weil ich kann mich nicht mehr bedingungslos auf einen Urlaub freuen. Ich buche nur Urlaub immer mit einer kompletten
Stornierungsoption.
Rücktrittsversicherung so. Mhm. Und ich kann mich da nie so richtig, die Vorfreude ist nie so richtig da, weil schon so oft irgendwas reingekommen
aber
ist.
Kann das so kurzfristig bei
euch? Ja, passiert schon einigermaßen kurzfristig, öfter mal. Und wir sind mittlerweile auch an dem Punkt angekommen, wo wir sagen so, ja, es ist wichtig, Urlaub zu machen und es ist wichtig, sich ne, Zeiten zu blocken und zu nehmen. Und trotzdem denkt man dann doch immer noch so, oh Mann, wenn ich jetzt hier, dann wir alle könnten jetzt hier entweder ein bisschen Geld verdienen, was gut wäre, oder es könnte ein wichtiger Schritt sein, da nochmal gesehen zu werden. Und dann wirklich zu sagen, man macht es nicht, Vor allem, du sagst es dann ja oft auch, ich bin ja in diesem Bandkonstrukt. Ne?
Genau,
es wäre was ganz
ja
anderes, wenn
absagen.
Ich sagen würde, ja. So, ich will es nicht machen. Ich kann ja. Das jetzt auch machen, so, dann spielen wir das nicht.
Aber du hast halt Verantwortung für ein Team.
Aber ich habe die Verantwortung für mein Team, genau. Und ich weiß auch ganz genau, Mann, vielleicht ist es gerade hier bei dem, also es ist
vielleicht
jetzt
ist
in dem Fall nicht so,
knapp,
aber es ist genau
ja,
bei dem Tonmann, ja. Ist der könnte es vielleicht gerade irgendwie gebrauchen oder so.
Ja.
Oder,
oh ja,
oder
das
da
ist
an der Stelle.
Klar, sowas habe
so,
ich nicht.
Dann, das fühlt sich dann schon, das sind echt blöde Gefühle und das ist was total Profanes, aber es ist was, was mich oft sehr belastet und was eine richtige Schattenseite ist so. Ich weiß, unser erster Manager, den wir hatten, der hat uns irgendwann gesagt, ja, ihr könnt da jetzt nicht wegfahren, weil die Clouseau-Tour, das war immer so, als wir damals angefangen haben,
hast du mal erzählt,
war Clouseau,
ja,
genau,
ja.
Also, Clouseau-Tour, das könnte jetzt, jeden Tag könnte das kommen und das war total, oh, kam natürlich nie.
Guck mal, ich habe durch sowas, bei mir ist es eine totale Goldseite für mich, weil ich dadurch gelernt habe, Nein zu sagen, was ich immer nicht konnte. Aber ich stehe halt
ist auch
nur
super.
Für mich.
Ja, ist so. Auch was anderes. Alleine kann ich das auch ganz gut.
Irgendwann in den letzten Jahren gelernt zu sagen, sorry, da kann ich nicht. Und nicht zu erklären, warum ich nicht kann, sondern einfach nur vielleicht, weil es zu viel ist.
Ja, ja, so. Das ist natürlich der absolute Power-Move. Das habe ich mich, glaube ich, noch nie getraut zu sagen.
Ich kann
nicht, es ist mir gerade zu viel.
Ich habe zu viel auf dem Teller,
ja.
Geht nicht.
Ja, das ist gut. Das sollte ich, das ist...
Nein, aber du hast ja die
Das
Band.
Nehme ich mir vor.
Ja, das müsst ihr aber alle gleichzeitig sagen. Das ist halt der Unterschied
genau.
Zwischen uns beiden. Aber vielleicht, wir können die gerne mal nach Blankenese einladen dann.
Ja.
Ja?
Ja.
Okay,
dann
Ole.
Setzen wir uns da alle hin und gucken aufs Meer. Mhm. Aufs Meer vor allem.
Aufs Meer, natürlich. Hamburg ist voller Meer.
Dann gucken wir auf die Elbe und die Tanker. Ich glaube, das finde ich das vor allem das Reizvolle. Ich liebe das einfach, diese Tanker anzugucken.
Du verstehst mich so langsam,
ja, ja.
Ne? Was für ein Blankenese-Ding
so
ist.
Vorbei, dann zieht das so vorbei und dann stelle ich mir vor, was in diesen Dingern drin ist. Und irgendwie, das macht immer ganz viel. In jedem von diesen Containern. Das ist mal eine Geschichte.
Ich sag dir, dass da sind Drogen drin.
Natürlich sind da Drogen drin.
Okay.
In diesem Sinne, nehmt nicht zu viele Drogen.
Auch wenn das Leben mal Schattenseiten hat.
Blankenese ist ein Viertel, wo man durchaus mal hinziehen kann.
Ist eine Möglichkeit.
Wo es auch Ecken gibt, die einfach nicht so klischeebehaftet sind und die einfach nett sind. Fahrt auch öfter mal nach Barmbek. Versucht mal irgendwie den Osten für euch zu erschließen. So allgemein und in Hamburg eh. Ansonsten hören wir uns bald wieder.
Und wir sehen uns, Ole.
Ja, wir sehen uns dann. Ja. Macht's gut. Tschüss.
Ahoi.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.